Moin, hier ist Andy von Fräulein Schnauf. Und Wendlos bedeutet für mich, Reisen und Freiheit auf vier Rädern, an dem Ort einschlafen zu können, wo man es am schönsten findet. Das ist einfach ein Traum. Wenn man dann morgens nur aufwacht und die Natur genießen kann, was will man mehr?
Vanlust. Bewusst auf Rädern.
So, mein Lieber, Prost.
Ja, Prösterchen.
Puddel, weil heute, ich muss es einfach verraten, die Zuhörer, für die Zuhörer ist es schon vorbei, aber ich hatte heute Geburtstag.
Genau.
Ja, wundert euch bitte nicht über eine raue Stimme. Ich habe so ein bisschen reingefeiert, aber alles in Ordnung. Ich habe einen klaren Verstand halbwegs.
Prost erstmal. Und Happy Birthday, mein Lieber. Toll, dass du dir die Zeit an deinem Geburtstag nimmst und die Podcast-Folge aufnimmst mit uns. Sehr, sehr, sehr cool. Und sehr heute cool. Soll es um das Thema Solar gehen. Ja, wie kann man, ja, oder was für Solarfunktionen gibt es überhaupt? Was für Solarpaneele? Wie muss man eigentlich auch den Strom berechnen sozusagen, damit man überhaupt weiß, wie viel Watt man da oben aufs Dach legen muss, was für eine Batterie man braucht, so in Kombination und so. Ich sehe hier in unserem Blogbeitrag, den ihr natürlich findet auf vanlust.de und in der jeweiligen Podcast-Folge dann dazu, dass du hier auch so ein paar Berechnungen gemacht hast, was total spannend ist, weil ich bin absolut überhaupt gar kein Strommensch und ich bin froh, wenn ich weiß, wie viel Ampere meine Batterie hat. Aber alles andere weiß ich auch nicht. Deswegen haben wir ja dich hier mit am Start und du wirst da bestimmt ein bisschen Klarheit mit in das Thema bringen für alle, die da auch nicht so viel Ahnung haben.
Genau, ich werde mein Bestes geben. Ich habe fleißig recherchiert und jetzt stellt sich erstmal die Frage, warum überhaupt Solar? Mhm. Also ich kann nur Positives davon berichten. Ich habe jetzt seit ziemlich genau einem Jahr eine feste Solaranlage auf dem Dach und ich stehe auch seitdem, auch davor schon so ein bisschen mit einem anderen System, komme ich später noch drauf zurück, ich stehe völlig autark. Das heißt, ich habe immer und überall Strom. Und das ist eben diese Freiheit, die man besitzt, durch dieses frei stehen können, wenn man sich so eine Solaranlage aufs Dach packt, an die Seite vom Van oder in Form einer Falltasche oder wie auch immer. Es ist einfach eine super saubere Energie. Mhm. Und man hat quasi, das Geniale ist, man erzeugt seine eigene Energie.
Genau.
Viele kennen das ja auch vom Hausbau. Das wird ja auch immer wieder in den letzten Jahren subventioniert vom Staat. Und die Module werden immer günstiger, werden immer effektiver. Da spricht man von einem Wirkungsgrad. Das war früher sowas von unterirdisch schlecht. Mittlerweile sind diese Module richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf die Geschichte zurückgehen. Ich habe da ganz spannende Sachen gefunden. Das ist natürlich nichts, was man so einfach mal kurz in der Schule lernt. Mhm. Aber ich habe tatsächlich rausgefunden, dass in der Entstehung in der Geschichte der Photovoltaikanlage tatsächlich Albert Einstein seine Finger mit drin hatte.
Okay.
Nicht ist Albert Einstein erstmal so primär weißer Lockenkopf mit Schnauzbart.
Und so wie wir quasi, ne? Nur dass wir noch nicht so weiß sind.
Genau. Irgendwann dann Relativitätstheorie und E gleich MC im Quadrat und was weiß ich was alles. Und dann hört es aber auch schon auf bei mir.
Mhm.
Ja, und okay. Ich habe dann irgendwann, habe mich ja da reingefuchst, für mich, für dich, für andere, für euch alle da draußen. Und es war tatsächlich so, dass erstmal 1839 ein französischer Physiker namens, ich versuche das auszusprechen, Alexandre Edmond Becquerel, keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Becquerel, ja.
Genau, der hat irgendwann rausgefunden, dass wenn man ein galvanisches Element nimmt, durch Sonneneinstrahlung, also Sonneneinstrahlung aufwirken lässt, dass die Spannung zunimmt.
Was ist ein galvanisches Element? Weißt du das? Kannst du das beschreiben?
Puh. Ich hatte das mal in der Schule im Physikunterricht.
Ja, ich habe das da auch mal gehört.
Galvanisches Element ist irgendwas, wenn man was zusammenbackt aus zwei verschiedenen Stoffen.
Ja, also.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, galvanisch. Ja. Auf jeden Fall.
Wenn das einer da draußen weiß, dann kann er das sehr gerne mal kommentieren.
Genau.
Ich möchte mich nicht zu weit mit gefährlichem Halbwissen aus dem Fenster lehnen.
Genau. Ja, wir wollen ja nicht auch in die Einzelteile der Solaranlagen gehen.
Ein ganz kurzer Auszug, weil ich es einfach spannend finde, ne? Vor allem wann das stattgefunden hat, das war 1839. Ne? Ja, das
ist fast 200 Jahre her. Ne?
Ja, und dann kam 1883, kam der Amerikaner Charles Pierce mit ins Spiel, der damals das erste Mal Selenzellen entwickelt hat und den photoelektrischen Effekt genutzt hat. Nur war es damals so, die haben das entdeckt, aber sie wussten nicht, wieso, weshalb, warum funktioniert das. Es war da, das gibt es ja in der Geschichte schon zigfach, dass man irgendwas entdeckt hat, aber sich nicht erklären konnte, warum funktioniert das. Dann aber kam der kluge Albert Einstein 1905 ins Spiel und hat gesagt, so, passt mal auf, ihr Pappnasen. Das super, super, super habt ihr das erfunden, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und der konnte dann, oder hat da Zusammenhänge drin gesehen und konnte das dann erklären.
Mhm.
Genau, und dann kam das irgendwann durch die Industrialisierung, kam das dann raus, dass man da quasi Energie gewinnen kann durch die Sonne, die ja immer da ist. Also ein paar Stunden am Tag und je nach Längengrad und Breitengrad auch mal irgendwo länger und mal weniger und durch Wolken und Regen und wie auch immer verändert sich das Ganze. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was für Vorteile bzw. Nachteile hat man denn durch so eine Solaranlage?
Ja, und du hast ja einen Vorteil, hast du vorhin schon genannt, ne? Also
ja,
du kannst überall deine Strom erzeugen.
Das ist der Riesenvorteil. Und vor allem, es ist eine saubere Energie. Das ist eigentlich schlichtweg der größte Vorteil, den man hat. Es gibt noch ein paar kleinere, die werden wir nachher auch nochmal bestimmt ansprechen. Und ich habe dann wirklich gesucht, lange gesucht über Nachteile einer Solaranlage. Und ich bin immer wieder auf die Photovoltaikmodule gekommen, die wir von Hausdächern können, von Wohnhäusern. Da spielt das eine andere Rolle. Erstens mal muss man viel mehr kaufen oder installieren. Auf dem Camper ist es meistens ein, zwei, manche haben hier vier Module oder wie auch immer. Und der Strombedarf ist halt ein ganz anderer. Ja, zu Hause läuft die Spülmaschine, die Waschmaschine, der Trockner, das Licht, alles Mögliche, der Fernseher, die Stereoanlage, der Toaster und alles zieht eben wahnsinnig an Energie, dementsprechend braucht man auch mehr Leistung. Jetzt ist so eine Anlage nicht ganz günstig, das heißt, der Hausbesitzer muss sich schon überlegen, wann kommt der Punkt, wo sich das Ganze amortisiert. Und das ist, da kann man jetzt sagen, okay, da kommt irgendwann dieser Punkt, lohnt sich das für mich, da mehrere, wirklich Tausende von Euro zu investieren, wenn das Haus vielleicht schon uralt ist und muss ich davor vielleicht noch das Dach decken oder wie auch immer. Und natürlich die Haltbarkeit bzw. Lebensdauer. Der Hersteller gibt in der Regel so 20 bis 25 Jahre, sagt er, funktioniert das. Und irgendwann kriegen sie so ein bisschen so einen Leistungseinbruch. Aber auch da sagen die Hersteller oder garantieren 90% der Leistung garantieren wir auf eine Dauer von 10 Jahren und 80% immer noch 20 Jahre. Hm. Bei so einer Riesenanlage spielt das nicht mal eine Rolle. Ja. Und jetzt versucht man das Ganze auf den Camper umzudenken. Wie vorhin schon gesagt, man hat eins, zwei, vielleicht drei, vier Module oder so und man investiert eine viel kleinere Summe. Deswegen braucht man da gar nicht anfangen zu rechnen, wann amortisiert sich das, weil man hat sofort den positiven Effekt. Zu Hause ist es ja so, man switcht von dem normalen Strom, der quasi vom Kernkraftwerk, irgendwelchen Energiekraftwerk direkt in das Haushalt eingespeist wird, von der Gemeinde, und switcht einfach um auf Solar. Im Camper ist es, man geht direkt auf Solar, man hat ja sofort den Vorteil, ich kann mich irgendwo überall hinstellen. Ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich bin jetzt hier gerade auf einem Festival, auf dem Gates of Summer. Hier gibt es Strom. Das läuft hier auch direkt an meinem Van vorbei. Hier liegen überall Kabel und so. Ich brauche es nicht. Ich war vorgestern auf einem Campingplatz. Da hat der mich auch gefragt, ob ich Strom benötige. Und ich finde das einfach geil, wenn ich immer sage, nein. Brauche ich nicht. Ich sage sogar dazu, mein Auto ist seit anderthalb Jahren autark. Ich habe eine Außensteckdose, ich habe sie noch nie benutzt.
Ja, geil.
Ja, das ist einfach, das darf man dann schon so ein bisschen feiern. Genau, deswegen kann ich unterm Strich sagen, es gibt nicht wirklich Nachteile.
Ja, also ich sehe das tatsächlich genauso, ja. Also als ich damals meinen Baloo bekommen habe oder mir gekauft habe, da war für mich klar auch, okay, ich will unterwegs sein und ich will nicht auf Campingplätze fahren, um jetzt irgendwie Strom zu haben. Also war sofort klar, okay, ich brauche eine Solarplatte oben drauf. So, wie gesagt, ich hatte keinerlei Ahnung. Ich habe da so ein, ich glaube, 100 Watt Panel ist es oben drauf und habe 140 Amperestunden Batterie drinne aktuell. Reicht für mich grundsätzlich in den Sommertagen, auch wenn keine Sonne scheint. Im Winter ist das auch problematisch. Aber im Sommer habe ich nie ein Problem. Ich muss mich nirgendwo dranhängen. Mal den Laptop einmal am Tag oder zweimal am Tag laden, reicht auch vollkommen. Handy laden reicht auch vollkommen. Und wenn man eh fährt und je nachdem, wie man die Batterie auch geschalten hat, wird sie über die Lichtmaschine am besten auch noch gespeist. Somit hast du eigentlich eine super super Leistung, sage ich mal, ne? Eine super Batteriefüllung sozusagen den ganzen Tag über und hast überhaupt gar kein Problem. Also für mich eine perfekte Variante auch gerade im Vanlife für Leute, die unterwegs sind und eben auch gern mal frei stehen oder irgendwo auf einem Parkplatz stehen, ne? Der irgendwo einen Wanderparkplatz oder sonst irgendwas. Also eine coole Sache.
Das ist der große Punkt. Für welches Setup entscheidet man sich? Und alles steht und fällt mit dem Reiseverhalten. Man muss sich ganz klar den Gedanken machen, wenn ich mir so einen Camper ausbaue oder auch einen Camper kaufe, schon einen fertigen, wie ist mein Reiseverhalten? Bin ich eher der Typ, der länger irgendwo autark stehen will und wirklich an einem Platz bleibt und nicht fährt, dann kommt man gar nicht drum rum um so eine Solaranlage, wenn man jetzt kein Stromnetz zur Verfügung hat. Weil sonst passiert nichts. Das heißt, der Motor ist aus, die Lichtmaschine läuft nicht, ergo wird die Batterie nicht geladen. Wenn man eher der Typ ist, der viel reist und vielleicht mal ein, maximal zwei Nächte über irgendwo stehen will, ohne Campingplatz, gibt es andere Möglichkeiten über einen Ladebooster, über ein Trennrelais, wie auch immer, seine Batterie, seine Versorger. Wir sprechen immer von der Versorgerbatterie, das heißt die zweite Batterie, die hinten ist, weil man möchte ja seine Starterbatterie nicht angreifen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, man steht morgens auf, weil man denkt, ach ja, der Hersteller, der hat da schon mal eine schöne USB-Dose reingemacht, ist zwar keine Zweitbatterie, Handyladen reicht schon. Beim Handyladen unterschätzen sehr viele, wie groß die Akkus mittlerweile sind. Das sind mittlerweile Smartphones mit einem riesen Display, mit WLAN, mit allem drum und dran. So ein Akku hat locker mal, man sieht es manchmal so, 3000, 3500 Milliampere. Wenn man jetzt das Milli weglässt und durch 1000 teilt, dann sind das 3-4 Ampere. Und man weiß jetzt mittlerweile ja, dass bei einer normalen Bleisäure- oder AGM-Batterie nur die Hälfte genutzt werden kann. Manchmal hat so eine Starterbatterie vielleicht nur 60 Amperestunden. Nehmen wir davon die Hälfte, sind es 30 Amperestunden. Gehen wir eher noch auf den sicheren Weg, dann sagen wir mal 20 Amperestunden. Und innerhalb von einer Stunde zieht dieses Handy dir 3-4 Ampere aus deiner Batterie raus. Dann hängst du noch einen Laptop dran, dann hängst du noch was weiß ich was dran und ruckzuck.
Lichterkette dran,
genau. Und dann, wenn man 2 Tage irgendwo stehen, dann wird das schon sehr knapp mit der Starterbatterie. Ne?
Ja.
Und das unterschätzen sehr viele.
Bevor wir da nochmal in die Rechnung reingehen, ja, du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen damit, kannst du mal so einen Kostenrahmen sagen, nur mal so ganz grob. Klar, kommt das drauf an, wie viel Solarpaneele schmeiße ich mir aufs Dach, was für eine Batterie habe ich, gar keine Frage. Aber mit was für einem Kostenrahmen grundsätzlich kann man rechnen, dass man 2-3 Tage ohne Probleme da stehen kann und mal einmal den Laptop lädt und mal ein Handy lädt?
Klar, es ist grundsätzlich mal so, man nimmt ja nicht dieses Solarmodul, also man bestellt sich das nicht und legt sich das aufs Dach oder so. Das muss ja auch irgendwie befestigt werden. Also als allererstes entstehen mal die Kosten für die Solarmodule selber. Da liegen wir ungefähr, man kann so grob sagen, dass 1 Watt an Leistung circa 1 Euro kostet. Das heißt, so eine 100 Watt Solarmodul kostet ungefähr 100 Euro. Da wollen wir jetzt nicht kleinlich sein, es gibt welche für 80, es gibt welche für 120, aber so grob kann man so mal damit rechnen. Es gibt so Komplettangebote, wo jetzt ein Laderegler mit dabei ist oder so, wo man jetzt so, sag ich mal, 200 Watt Module, meistens sind es 2x100, mit Laderegler, mit Kabel, mit Dachführung, mit allem drum und dran, kriegt man so zwischen 500 und 600 Euro. Dazu muss man noch rechnen, wie befestige ich diese Paneele auf meinem Dach? Habe ich schon vielleicht vom Herstellerseitig her so eine Dachreling oben, so Dachträger oder so? Muss ich die mit Sikaflex irgendwie mit solchen Spoilern aufs Dach kleben? Sind die Kabel schon dabei? Habe ich die Sicherungen? Es muss immer alles abgesichert werden. Ist der Laderegler schon dabei? Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Laderegler, ganz günstige, kommen wir später nochmal genauer drauf, für einen Zehner, und es gibt welche für 200. Und möchte ich vielleicht aus diesen 12 Volt 230 machen können, dann braucht man noch einen Spannungswandler oder so, wenn man jetzt seinen Laptop laden will oder sonst irgendwas, oder so wie ich jetzt hier. Mein Luxusartikel, ich habe einen Toaster hier an Bord, der über 230 Volt läuft, weil Toast ist mein Ein und Alles, deswegen Spannungswandler. Genau, da muss man halt die ganzen Summen natürlich addieren. Das heißt, man ist nicht fertig mit 1 Euro für 1 Watt, sondern da kommen noch ein paar Sachen dazu. Mhm. Das Ganze muss natürlich nachher auch sicher sein auf dem Dach. Und nicht einfach nur mit beidseitigem Klebeband oder was weiß ich was. Und dann fährt man mit 130 über was. Da brauchst du nicht mal 130. Da fährst du mit die 30er-Zone, dann fliegt dir das Ding da oben schon über die Ohren. Ja, genau. Also da ganz wichtig, Safety first. Wenn man keine Ahnung hat, bitte, bitte, bitte vom Fachmann machen lassen. Das Geld ist gut angelegt. Die Jungs, Mädels, wie auch immer, kennen sich aus und installieren das ein, beraten das ein, beraten da. Hier geht es jetzt nur lediglich drum. Was kann Solar und
Quartal zu nennen? Vor allen Dingen, wie gesagt, Solar bedeutet ja auch Strom, ne? Und Strom ist natürlich auch was, wo manche Camper schon abgebrannt sind, weil ne, irgendwo ein Kurzschluss war oder sonst irgendwas. Also lieber, ich würde das auch immer von jemandem machen lassen, der sich damit auskennt, weil ich habe selbst null Ahnung davon. Ja, ich weiß, wie man Kabel zusammensteckt und so, aber welches Kabel wofür ist und Nee, mache ich lieber nicht. Und um das sicher zu haben, bitte, bitte fragt da lieber irgendjemanden, der das wirklich kann, und lasst das von dem machen.
Genau, es gibt halt zwei riesige Gefahrenquellen im Auto im Gegensatz jetzt zum Haus. Zum einen macht es einfach, dass das ganze Auto die Karosserie minus ist. Das macht es aber auch wiederum schwer. Das heißt, die ganze Karosse ist minus. Wenn dann irgendwo ein Pluskabel sich mal freischeuert oder sonst irgendwas, dann kommt an die Karosserie. Das Ding ist wie ein Schweißgerät. Das sind zwar nur 12 Volt, aber die Volt sind nicht ausschlaggebend, sondern die Ampere. Und so eine Autobatterie, die hat richtig Bums. Da kann man, wenn man Plus und Minus zusammenhält, kann man damit schweißen. Da schweißt man zwei Schrauben zusammen, die aus Metall sind zum Beispiel. Das ist die einzige Fehlerquelle. Deswegen immer flexibel Kabel nehmen, am besten ein Leerrohr und wirklich alles safe machen. Und wenn man keine Ahnung hat, Finger davon weglassen. Die Kiste, viele bauen mit Holz aus. Das ist wie ein Ofen. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja. Da brennt die Kiste. Und das Zweite, was halt anders ist wie bei einem Haus: ein Haus steht fest, ist gemauert und das Auto fährt und bewegt sich und hat Verwindungen, hat Torsionen in der Karosserie, vibriert, sonst irgendwas. Da passiert es mal sehr schnell bei bewegenden Teilen, wie eine Heckklappe oder so, wenn da Kabel durchgezogen sind und man nimmt die falschen Kabel auf zu, wenn man mal so einen festen Draht nimmt und den immer wieder knickt, 10, 20 Mal, dann bricht der in der Mitte durch. Dann hat man zwei offene Stellen, im schlimmsten Fall vom Pluskabel, kommt an die Karosserie und dann brennt die Kiste.
Ja, das möchten wir nicht und wir möchten euch in dem Fall auch keine Angst machen. Wie gesagt, lasst das einfach von einem Fachmann machen. Alles cool, das ist gut investiertes Geld. Okay, weg von der Angst, hin zu dem
Positiven,
was eigentlich sein soll. Hau doch mal du hast hier so eine geile Tabelle aufgestellt, ne? Wie viel Amperestunden man beispielsweise bräuchte? So, mal so ein Beispiel.
Ich habe da jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht, was die meisten oder sehr viele in ihrem Camper so standardmäßig drin haben. Ich habe jetzt nicht jedes kleine Ötzchen, jedes kleine LEDchen genommen, wo man irgendwo sieht, sondern einfach mal so ein paar Verbraucher aufgezählt. Wir hätten da zum einen mal natürlich die Wohnraumbeleuchtung. Ja, ob das jetzt in Form einer Lichterkette ist oder so wie ich in meinem Fall LED-Spots in der Decke drin habe oder so. Irgendwo brauchst du ja Licht am Abend. Mhm. Und ich habe jetzt hier mal eine Leistungsangabe von 15 Watt Also ich habe bei mir einfach zusammengerechnet, bei mir hat eine Lampe hat 2,5 Watt und das Ganze dann quasi summiert, sagen wir einfach mal 15 Watt. Dann habe ich einen Kompressorkühlschrank genommen. Ich habe hier eine Kompressorkühlbox. Wenn der Kompressor läuft, braucht die so ungefähr 35 Watt. Dann habe ich ein Smartphone genommen. Das habe ich berechnet mit 25 Watt. Ich habe einen Laptop hergenommen. Ich habe jetzt hier ein MacBook. Ich habe, glaube ich, steht auf dem Netzteil drauf, 65 Watt. Es gibt auch welche, die haben, glaube ich, 80 oder 85 Watt oder irgendwie so. Und die Standheizung habe ich mal genommen. Die, klar, auf niedrigster Stufe 10 Watt, auf höchster Stufe ein bisschen mehr. Ich habe jetzt mal so einen Mittelwert 20 Watt genommen. Na, und jetzt kann man das Ganze sich ausrechnen, indem man quasi das Stromgesetz hernimmt und die Leistung durch die Spannung teilt. Also wir haben jetzt hier bei der Wohnraumbeleuchtung 15 Watt, teilen wir geteilt durch die 12 Volt, unsere Bordspannung, unsere Nennspannung, die wir haben, dann kommen da 1,25 Ampere raus. Ich bin jetzt davon ausgegangen, 3 Stunden am Tag läuft die Wohnraumbeleuchtung. Je nach Jahreszeit natürlich, ne? Aber wenn man jetzt, was weiß ich, 18 bis 21 Uhr oder 20 bis 23 Uhr noch das Licht anhat und dann schlafen geht. Jetzt kann man diese 3 Stunden multiplizieren, nee, Quatsch, doch mit dem Strom.
Ja.
Die 3 mal 1,25 Ampere, dann kommen wir auf 3,75 Ampere Stunden. Das ist das, was ich am Tag aus meiner Batterie entnehme. Also nur die Wohnraumbeleuchtung mit 15 Watt Leistung benötigt im Durchschnitt 3,75 Ampere Stunden.
Weißt du was? Ich habe auch gerade schon wieder was gelernt. Total geil. Ich hatte keine Ahnung, dass man das so berechnet. Ist geil.
Ja, und das ist eigentlich völlig easy. Ja, ich hab neulich ein lustiges Gespräch gehabt. Da ging es darum, er kann sich das nicht merken mit diesem was durch was und wie und was, wie man das hin und her rechnet. Und ich habe dann immer gesagt, rechne einfach irgendwie. Wenn du es falsch rechnest, kommt eine absolute Bullshit-Zahl raus. Mhm. Wo man denkt, das kann nicht sein. Wenn man jetzt, was weiß ich, die 15 Watt mal die 12 Volt nimmt. Das kann nicht sein, dass wir dann irgendwo bei 160 Ampere landen oder irgendwie so. Das kann nicht sein. Ne? Kommt, wenn man jetzt, was weiß ich, das Plus nimmt, das haut auch nicht hin. Ja, also, ja, vielleicht ist es auch nur für mich logisch und viele andere auch logisch und viele andere denken so, boah, keine Ahnung. Deswegen gibt es Tabellen im Internet. Man kann bei dieser super Google-Suchmaschine eingeben, Stromberechnung Camper.
Ja.
Und da gibt es ganz viele und wir werden auch diese Tabelle hier zur Verfügung stellen, wo jeder sich für sich dann auch quasi seine Maße dann quasi am besten Zettel und Stift hernehmen und das dann irgendwo eintragen und dann kann man sich das selber berechnen. Wir sind dann jetzt, um das abzukürzen, beim Kompressorkühlschrank, diese Werte dann ausgerechnet, bin ich, also ich bin sehr von meinem Camper ausgegangen.
Ja.
Weil ich einfach, was bringt mir eine Tabelle, die eine andere gemacht hat, ich bin am nächsten dran und ich weiß, mein Setup funktioniert seit 1,5 Jahren. Ich wohne ja schließlich auch in meinem Camper. Ich bin dann auf 26,28 Ampere-Stunden am Tag gekommen. Beim Kühlschrank ist es wieder abhängig, welche Außentemperatur. Mhm. Im Winter springt der Kompressor natürlich nicht so oft an wie im Sommer. Im Sommer geht das Ding wirklich alle paar Minuten an, weil wirklich die Außentemperatur sehr hoch ist. Das variiert also sehr stark. Deswegen darf man nicht davon ausgehen, wenn da 35 Watt draufstehen, dass der 35 Watt verbraucht. Weil das ist ein Kompressorkühlschrank. Der verbraucht genauso wie zu Hause. Man kennt das, dieses Geräusch, wenn der Kühlschrank angeht. Mhm. Der zieht immer nur dann Strom, wenn der Kompressor angeht. Und dann sind da so Temperaturfühler drin. Und wenn die Temperatur steigt, geht der Kompressor wieder an, um da quasi wieder kalt zu machen. Deswegen ist das sehr schwierig mit dem Kompressorkühlschrank. Ich gebe da einen kleinen Tipp. Es gibt Laderegler, die einen Lastausgang besitzen. Ich habe mein Plus und Minus vom Kühlschrank auf diesen Lastausgang gehängt. Und ich sehe dann in meiner App, wie viel Amperestunden mein Kühlschrank pro Tag benötigt.
Ja, cool.
Das macht diese App ganz alleine. Aber ich sehe, dass es variiert. Im Winter waren das nur so 70, 80 irgendwas. Wenn er mal... Nee, Quatsch, das waren viel weniger. jetzt im Sommer habe ich da zum Teil 100, 150 Amperestunden oder so, die mir das rauszieht. Und das muss die Solaranlage erstmal wieder schaffen.
Klar. Also am besten immer irgendwie bei der Berechnung so einen relativ hohen Wert für sich nehmen oder so eine Maximalvariante nehmen. Genau.
Lieber ein bisschen höher, ja. Um auf der sicheren Seite zu sein. Natürlich, wenn man jetzt, was weiß ich, berechnet, 180 Watt Peak, kommen wir auch gleich dazu, was das bedeutet. Und ich kaufe mir dann ein 200 Watt Peak Panel. Das dürfte dann ausreichen. Ich muss da nicht 600 kaufen. Also ja. Man muss es nicht übertreiben. Ist ja auch Riesenfläche, die man benötigt auf dem Dach. Ja. Genau. Und beim Smartphone bin ich bei 6,24 rausgekommen. Beim Laptop 21,68. Bei der Standheizung 40,08. Macht in Summe 98,03 Amperestunden am Tag.
Mhm.
So.
So. Ich habe jetzt hier eine 100 Amperestunden Batterie.
Nope.
Warum denn?
Könnt ihr zurückspulen im Podcast, was ich vorher gesagt habe, eine Bleisäurebatterie oder eine AGM-Batterie kann man nur zu circa 50% tiefentladen.
Und das heißt, bei einer gar nicht so weit, weil dann ist sie nämlich echt
billig. Genau, um sicher zu sein, sollte man ein bisschen drüber bleiben. Es gibt ganz teure Batteriecomputer, die das quasi berechnen, wie viel noch da ist. Ich selber handhabe das so, dass ich zum Beispiel niemals unter 12,2 Volt gehe. Mhm. Im Ruhestrom wohlbemerkt.
Ja.
Wenn meine Batterie anzeigt 12,2 Volt, ich habe hier so ein Voltmeter quasi eingebaut und ich stecke das Handy rein, dann kennt das jeder, dass die Spannung auf einmal runtergeht. Die geht bis auf 11,5 Volt runter oder was weiß ich. Dann darf man sich nicht erschrecken, weil das ist nicht der Ruhestrom, sondern das ist die aktuelle Spannung. Und dann aber auch nur am Panel. Das ist ein bisschen kompliziert. Das kommt wieder auf den Leitungsquerschnitt an. Am Panel selber liegen dann vielleicht wirklich nur 11,5 Ampere an. Die Batterie ist aber von diesen 12,2 vielleicht mal auf 12,1 runtergerutscht oder von mir aus auf 12,0. Also immer die Spannung hat man erst, wenn man so, ich sag mal, mindestens eine Stunde die Finger von der Batterie lässt. Keine Verbraucher dran, gar nichts dran. Einfach in Ruhe lassen. Später dann mit so einem Batteriemessgerät, mit so einem Multimeter mal hingehen und gucken, was hat jetzt tatsächlich meine Batterie. Wenn die dann irgendwo bei 11, irgendwas ist und sie hätte eigentlich voll sein sollen, dann kann man schon davon ausgehen, dass die nicht mehr so die beste ist.
Ja.
Genau, jetzt kommen wir wieder zurück. 98,03 Amperestunden. Du meintest, jetzt reicht ja theoretisch 100 Amperestunden. Nein, wir haben gelernt. Von diesen 100 kann man auch nur 50 benutzen, vielleicht auch nur 40. Das heißt, in diesem Fall bräuchte man mindestens eine Batterie mit 200 Amperestunden. Das wäre das Doppelte. Hm. Ich habe 230 Amperestunden, deswegen passt mein Setup. Das ist aber nur das, was wirklich aus der Batterie rausgezogen werden kann. Was man jetzt nicht, und das ist wirklich eine sehr komplizierte Rechnung, man kann es eigentlich gar nicht rechnen. Man müsste jetzt mit Sonnenstunden am Tag auch noch rechnen, weil es kommt ja während des Tages kommt ja wieder was rein. Mhm. Das heißt, wenn ich in der Sonne stehe, also ich habe beispielsweise 275 Watt Peak auf dem Dach. Das heißt, im Optimalfall unter Laborbedingungen würde mein Solarmodul 275 Watt leisten. Das kriegt es aber nicht hin, weil wir stehen ja nicht im Labor, wir stehen in der Wildnis. Oder auf dem Campingplatz oder draußen auf der Straße, wie auch immer. Die Sonne ist nicht immer genau über dem Solarpanel. Die kommt auch mal schräg. Man weiß, dass die Sonne wandert den ganzen Tag. Dann ist vielleicht auch mal Dreck drauf. Dann ist vielleicht auch mal bewölkt oder sonst irgendwas. Das heißt, man muss schon gucken, dass das Solarpanel die Batterie versorgen kann. Also es bringt nichts, auch sich eine, was weiß ich, 500 Amperestunden Batterie einzubauen, die dann übrigens, glaube ich, 150 Kilo wiegen würde. Also nur mal kurz erwähnt, ich habe 230 Amperestunden, meine Batterie wiegt 60 Kilo.
Ja, schon.
Das ist schon ordentlich. Ne? Es gibt ja mittlerweile Techniken, die sind viel leichter.
Okay, anderes Thema.
Ja, genau. Und aber jetzt bringt es nichts, eine riesen Batterie zu haben und ein Mini-Solarpanel. Weil auch diese Riesenbatterie ist irgendwann leer, wenn die Energie nicht nachkommt.
Ja, genau.
Das ist wie wenn man den Wasserhahn aufmacht und dahinter einen Tank hat. Irgendwann ist auch der Tank leer. Das heißt, man muss gucken, dass da wieder was zurückkommt. Genau.
Also in der Rechnung wäre dann sinnvoll so irgendwie 300 Amperestunden oder was? Oder?
Ja, 200 sollten es mindestens sein. Mhm. 200, weil wir haben ausgerechnet, sagen wir jetzt mal grob, überschlagen 100 Amperestunden an einem Tag, 200 und jetzt kommt diese Mini-Rechnung noch mit rein. Es kommt ja immer wieder was rein.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du immer die ganze Zeit an der Batterie lutscht, sondern es kommt ja durch die Sonne auch wieder was rein. Deswegen würde ich da sagen, 200 Amperestunden oder so reicht.
Mhm, okay.
Ich habe mich für 230 Amperestunden entschieden, bevor ich ausgerechnet habe, weil ich hatte die Batterie schon drin, da hatte ich die ganzen Verbraucher noch gar nicht.
Ja, es kommt ja dann auch wieder was dazu.
Man muss auch an später denken. Diesen Satz hört man sehr oft und das ist beim Camper genauso. Ich habe von Anfang an die Standheizung drin gehabt, ich habe von Anfang an Lichter gehabt. Was ich nicht hatte, war der Kompressorkühlschrank. Der kam irgendwann dazu. Das heißt, so ein bisschen in die Zukunft gucken und überlegen, was möchte ich mir vielleicht in der nächsten Zeit noch anschaffen, was macht Sinn. Ich kann es mir jetzt zwar gerade noch nicht leisten, aber ich fange schon mal an auszubauen. Also überlegen, was möchte ich nachher? Und dann kann man im Internet gucken, was haben die ungefähr für einen Verbrauch und so. Und dann lieber ein bisschen größer dimensionieren.
Ja.
So klein. Und so ist es auch mit der Solaranlage. Lieber ein bisschen größer, weil die Sonne steht nicht immer senkrecht über dem Camper. Und auch gerade in den Frühjahrsmonaten und in den Herbstmonaten, Wintermonaten, da hat die Sonne wirklich keinen hohen Stand mehr.
Ja.
Dann muss man einfach ein bisschen safe sein. Also ich habe zum Beispiel ja die 275 Watt, leistet sehr, sehr, sehr gute Dienste. Also morgens, wenn die Sonne hochkommt, die Sonne ist echt noch sehr, sehr, sehr flach, habe ich manchmal schon 70, 80 bis 100 Watt oder so auf dem Dach.
Gut.
Weil sie sehr, sehr, sehr effizient ist, genau.
Ja. Okay, nochmal kurz zusammengefasst für mich, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Ja? Also wie kriege ich das hin, indem ich quasi mir überlege, was für Verbraucher habe ich? Ja, so mal grob zusammengerechnet, ein bisschen in die Zukunft gedacht, vielleicht will ich mir dann zukünftig mal noch das und das und das. So, dann rechne ich mir das aus, indem ich, warte, jetzt versuche ich das wieder zusammenzukriegen. Ja, ich als Noob. Also du guckst quasi, was für Watt Zahlen auf diesem Gerät stehen sozusagen. Ja, sagen wir jetzt mal eben Wohnraumbeleuchtung 15 Watt. Das teilst du durch das Netz sozusagen, also 12 Volt, ne, was man im Strom, im Camper im Normalfall hat. Ja, nicht wie zu Hause 230. Da kommt dann irgendwie eine, was weiß ich, 1, 2, 5, je nachdem wie viel das ist. Und das multiplizierst du dann nochmal mit der Laufzeit, die du am Tag dieses Teil benötigst, sozusagen. Ne? Sagen wir eben Wohnraumbeleuchtung, ich sitze abends nochmal 3 Stunden da, da brauche ich das Licht. Ja, also kommt da die Amperestunde raus. Und diese kannst du quasi dann zusammenrechnen, summieren von deinen ganzen Verbrauchern und bekommst dann in unserem Rechenbeispiel eben 98,03 Amperestunden raus. Heißt, ungefähr am Tag brauche ich 100 Amperestunden.
Genau.
Aber da eine Bleibatterie oder so natürlich nur maximal 50% haben, die man nutzen kann, reicht natürlich keine 100 Amperestunden, sondern man nimmt ungefähr das Doppelte, mal ganz grob gesagt, 200 Amperestunden. Man könnte auch 230 nehmen, um ein bisschen sicherer zu gehen, ne? So. Natürlich viel, viel größer ist dann bei Blei einfach viel zu schwer. Also da bist du dann bei irgendwie 100 Kilo oder noch mehr oder noch viel, viel mehr. Da kommt natürlich so wieder das Thema Lithium-Batterien ins Spiel, was wir jetzt aber einfach gar nicht mal wirklich hier groß anschneiden wollen. Nur vielleicht gesagt, Lithium-Batterien, die kannst du wirklich aussaugen, sage ich mal. Die nehmen dir das nicht böse wie so eine Bleibatterie beispielsweise, ja. Und da braucht man dann natürlich im Normalfall eigentlich nicht so eine große Batterie. Ne?
Vielleicht dann die Hälfte.
Genau.
Weil du die 100% Kapazität nutzen kannst.
Genau. Da würde dann 100 Ampere reichen. Rein
genau, 100 Ampere Lithium und da bist du gewichtstechnisch irgendwo so bei 14 Kilo.
Genau.
14 zu 60. Also das ist schon krass.
Preistechnisch natürlich wieder ein bisschen höher.
Andere Nummer, genau.
Genau, ganz andere Nummer, wie gesagt. Aber das muss man dann für sich natürlich machen. Hat man die Kohle, hat man sie nicht. Ganz anderes Thema. Aber okay, so kriegt man auf jeden Fall schon mal raus, wie viel, ja, was für eine Batterie im Endeffekt man braucht, ne? Und wie kriege ich dann raus, was für ein Panel ich dann oben drauf legen muss? Also wie ist da nochmal so die Idee?
Ja, da gibt es eine kleine Rechnung. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir, sagen wir mal, 4 Stunden direkte Sonneneinstrahlung am Tag haben, dann muss unser Panel, wie auch immer das man sagt, in der Lage sein, die entnommene Energie auch in diesen 4 Stunden nachzuladen. Mhm. Weil wenn man jetzt sagt, man steht 2 Wochen irgendwo und man hat dann irgendwie immer nur 3 Stunden und dann geht man ja vielleicht auch davon aus, dass es mal einen Tag regnet oder so. Also da muss man schon dann auf der sicheren Seite sein, sonst ist die Batterie irgendwann leer. Jetzt können wir das kurz umrechnen. Wir nehmen die 98,03 Amperestunden mal unsere 12 Volt. Dann kommen wir auf 1176,36 Wattstunden, die unser Solarpanel leisten muss, um diese ganzen Verbraucher zu versorgen. Mhm. Also, dementsprechend muss unser Modul in einer Stunde 294 Watt liefern. So, das habe ich hier hingeschrieben. Jetzt überlege ich gerade, wie ich auf die 294 Watt gekommen bin.
Vielleicht dadurch, dass es 1176 sind Wattstunden, vielleicht durch 24 Stunden. Könnte das hinkommen?
Nein.
Kommt nicht hin. Durch.
Das ist jetzt hier live gerechnet. Das ist, ich habe mich natürlich sehr beschäftigt damit und dann habe ich hier ganz, ganz, ganz viele Zahlen aufgeschrieben und jetzt weiß ich nicht mal, wo sie herkommen, aber so grob übersetzt würde ich sagen, ich nehme die 1176 und teile sie durch die 98, das haut auch nicht hin.
Ja, das sind 4. Ach so, weil du, guck mal hier, das sind ja ungefähr 4, also 294 Watt auf fast 1200, bist du bei 4, sind die 4 Sonnenstunden, die du...
Ah, genau, so war das. Ich danke dir, lieber Mogli.
Ah, Mensch, rechnen.
Siehste, du kannst doch irgendwas.
Kenn mich doch aus, yeah.
Ich ja, und deswegen sind wir ja ein Team und der ganze...
Genau.
Ja. Ah, genau. Ich feiere das jetzt gerade schon wieder. Ich bin jetzt leicht... kommen, aber draußen ballert auch die Sonne. Und die
ja, Schule. Wie gesagt, liebe Leute, heute ist Chris sein Geburtstag, deswegen
nimm's mich übel.
Alles cool. Aber das ist ja cool, ne? Für dich ist dieses Thema natürlich schon so intus, dass du das dann einfach aufschreibst und machst und tust. Ne? Aber dass wir das jetzt gerade nochmal so durchkauen, sozusagen, ist ja auch ein.
Muss ja aber auch ehrlich gestehen, das ist ja auch kein. Ich beschäftige mich zwar sehr, sehr viel mit diesen Themen, aber halt auch nicht tagtäglich und aber auch nicht wöchentlich. Ja. Ich rede gern drüber und ich finde es auch immer wieder super spannend und interessant und ich bin auch sehr hilfreich, wenn mir andere Leute sagen, ey, Moment, so stimmt das nicht oder da gibt's einen besseren Weg oder man diskutiert drüber. Das feiere ich ja auch total. Und jetzt habe ich mir hier die Zahlen hingeschrieben und habe vergessen, den direkten Rechnungsweg mit aufzuschreiben. Der Lehrer hätte damals früher drunter geschrieben in der Klassenarbeit, richtiges Ergebnis, aber Rechenweg fehlt.
Genau, richtig.
Kennst du das noch? Und dann hast du nur halbe Punktzahl gekriegt. Und ich denke mal, du Arsch, ich hab's das so ausgerechnet.
Genau, ist doch richtig. Was wollt er denn?
Ja, genau. Oh, ich habe das so oft gehabt. Rechenweg fehlt. Ach ja. Genau, so sind wir da drauf gekommen. Jetzt kann man sagen, dementsprechend genau muss unser Modul 294 Watt liefern. Jetzt kann man sagen, hier 300 Watt Peak würden Sinn machen, um ganz sicher zu sein. Jetzt bin ich ja schon sehr nah dran mit meinem Setup. Ich habe 275 Watt. Man kann jetzt aber auch sagen, man hat eigentlich in der Regel mehr wie 4 Stunden Sonnenschein am Tag.
Genau.
Deswegen, ne, 4 Stunden wäre so ein Mittelwert. Das habe ich irgendwo gelesen. Das ist, glaube ich, so der Mittelwert in unserem Breitengraden.
Mhm,
ja. Wenn man das aber aufs Jahr verteilt. Wir haben an sehr, sehr, sehr vielen Tagen überhaupt keinen Sonnenschein. Wir haben aber an sehr vielen Tagen auch 8, 9 oder 10 Stunden Sonnenschein pro Tag. Das ist so ein Mittelwert und das haut in der Regel hin. Man sieht es bei mir. Ich bin noch nie, das kann ich wirklich felsenfest behaupten, noch nie an meine Leistungsgrenze gekommen mit meiner Batterie. Ja. Mein Kühlschrank läuft jetzt seit März durch. Ich habe bis März immer so eine kleine Box unterm Bett gehabt. Mein Bett ist ja quasi voll verkleidet. Das ist ein hohler Raum. Da kommt auch die Luft von der Standheizung nicht hin.
Mhm.
Unterm Auto ist auch nicht gedämmt. Das heißt, das hat mir gereicht, um da Lebensmittel kühl zu halten. Seit März habe ich meine Kompressor-Kühlbox 24 Stunden am Tag eingesteckt. Die läuft immer. Im Winter läuft meine Standheizung 24 Stunden am Tag. Ja. Auf niedrigster Stufe, da verbraucht die 10 Watt ungefähr. Es ist wie zu Hause, wenn man zu lang lüftet, dann ist die Karre kalt, deswegen läuft es immer so ein bisschen, tümpelt die vor sich hin, das Auto ist immer warm.
Ja.
Und die Temperatur pendelt sich ein. Also mein Setup funktioniert. Ich sage nicht, man muss mein Setup nachmachen, aber nur, um euch zu zeigen, dass diese Rechnungen, die es so gibt, dass sie stimmen,
ja,
dass das hinhaut.
Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir hatten gesagt, ungefähr 200 Amperestunden Batterie, ja, plus minus in der Rechnung, die wir eben gemacht haben. Das dann durch diese 12 Volt, durch das mal diese 12 Volt das Netz rechnen, ne, dann kommen wir bei 1176, irgendwas Wattstunden raus. Und wenn man die nochmal durch dieses Mittelmaß nimmt an Sonnenstunden, dann kommt man ungefähr auf 294 Watt. Und dann weiß man, okay, mein Solar, also in dem Falle der Idealwert rein theoretisch. Im Sommer ist es natürlich einfacher, im Winter ein bisschen schwieriger, aber der Mittelwert, wenn ich 300 Watt an Solar auf dem Dach habe, dann sollte ich eigentlich keinerlei Probleme bekommen mit dem.
Ne? Genau, so ist das.
Also haben wir schon mal rausgefunden, okay, wie groß muss meine Batterie sein, ne? Und was für ein Solarpanel ich haben muss. Ne? Wie gesagt, ich habe nur 140 Ampere Batteriestunden und habe ein 100 Watt Solarpanel. Im Sommer habe ich tatsächlich keinerlei Probleme, ja, außer ich stehe irgendwie oder bin nachts zu lange wach und muss nur ein, zwei Mal meinen Laptop laden, dann geht die Batterie schon ein bisschen runter. So, aber im Sommer null Problem mit meiner kleinen Variante. Im Winter ist das auch ein bisschen schwierig, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, zwischendurch, die Sonne scheint mal, man fährt zwischendurch nochmal, wenn man die Batterie so geklemmt hat, dass beim Autofahren sie auch nochmal geladen wird, kann man das natürlich alles mit einberechnen und hat dann auch wieder eine volle Batterie. Also mit dem Setup, was ich fahre, geht eigentlich auch relativ gut.
Es gibt noch so Mini-Mini-Komponenten, wo man ja auch noch mit reinrechnen muss. So eine Batterie hat ja nicht auf Lebenszeit die gleiche Leistung.
Ja, genau.
Die wird auch irgendwann älter. Man kennt das, ne? So alle 10 Jahre braucht man eine neue Starterbatterie, weil die einfach durch ist. Und so ist es bei der Versorgerbatterie genauso. Ja. Ich kann behaupten, meine hat bestimmt keine 100% mehr, aber es funktioniert immer noch. Wenn ich irgendwann merke, das wird langsam so ein bisschen knapp mit meiner Stromversorgung, dann werde ich mir Gedanken machen, lohnt sich das umzusteigen auf Lithium oder bleibe ich bei AGM oder wie auch immer. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Das ist natürlich auch eine Sache vom Geldbeutel.
Genau. Chris, jetzt wissen wir, was wir brauchen. Vielleicht magst du noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil ich glaube, wir haben die Podcast-Folge schon relativ ausgereizt von der Länge her. Es ist ein wirklich spannendes Thema, wie man da so hinkommt mit dem Ganzen, was brauche ich an Solar, was brauche ich an Batterie, also wie kann ich mich in meinem Van für meine Verhältnisse eigentlich gut versorgen mit Strom, ohne dass ich irgendwo an den Land stromen muss. Vielleicht können wir nochmal einen ganz kurzen Ausflug eben machen zu Solarpanelen und nochmal ganz kurz dann diese ganzen Teile, die man braucht, so Laderegler und so weiter, aber das würde ich jetzt nicht ausführlich machen. Vielleicht sind das Themen, wenn da jemand nochmal spezielle Infos braucht, kann er gerne den Chris nochmal ansprechen. Aber lass uns mal so einen kurzen Ausflug machen, weil es gibt ja unterschiedliche Solarpaneele, dass wir da einfach nochmal einen kurzen Überblick geben.
Also ich mach's kurz. Es gibt, man liest es immer wieder, monokristalline, polykristalline. Da kann man wirklich ganz kurz und bündig sagen, die monokristallinen sind die, die etwas teurer sind, aber auch ein bisschen effektiver sind, während die polykristallinen Paläne einfach preiswerter sind und aber halt auch einen geringeren Wirkungsgrad haben. Mhm. Das heißt wirklich, die teuren sind die monokristallinen. Die günstigen sind die Polykristallinen, die erkennt man daran. Die Monokristallinen sind meistens die, die sehr schwarz sind. Das sind ganz, die ganz schwarzen Paneele, während dann die Polykristallinen sind die, wenn man so seitlich guckt, die so schimmern wie so ein Kristall. Das sind die Siliziumkristalle, die da drin sind. Die schimmern so in hellblau, dunkelblau und so. So erkennt man das eigentlich relativ schnell.
Naja.
Dann gibt es noch die Dünnschichtmodule. Die haben halt den Vorteil, dass sie leichter sind als die Poly- oder Monokristallinen und haben aber einen geringeren Wirkungsgrad. Und der Wirkungsgrad ist einfach das, was hinten rauskommt. Sag ich mal, es wird nicht alles, was die Sonne hergibt an Licht, wird in Energie umgewandelt. Man hat einen Verlust, der zum Teil in Wärme umgewandelt wird und der Rest geht dann in Energie. Das ist der Wirkungsgrad, der quasi unten ist. Was dann aber wieder, die Dünnschichtmodule sind sehr preiswert. Das muss man dann.
Das sind auch die, die flexibel sind, ne?
Genau, das sind
so eins habe ich auf dem Dach, genau.
Semi-flexible. Da muss man dann auch drauf achten, kleben die dann wirklich direkt auf dem Dach. Das heißt, es kann keine Luft zirkulieren. Die büßen so ein bisschen auch an Leistung ein, weil die einfach zu warm werden. Ja. Am besten ist immer, egal unter welches Panel, dass da am besten der Wind drunter durchpfeifen kann.
Ja.
Man sieht das super, wenn man so eine App hat wie ich und die Sonne strahlt drauf und man hat jetzt, was weiß ich, sag ich mal 100 Watt auf dem Panel und dann geht man mal mit so einem nassen Lappen kurz über die Paneele drüber, dann schießt das kurz hoch auf 120, 130 und geht sofort wieder runter auf 100, weil es einfach heiß ist.
Ja.
Genau.
Okay.
So, das war der Exkurs zu diesen unterschiedlichen Paneelen.
Genau.
So, was wollen wir noch raushauen?
Ja, so diese ganzen Teile, die dazwischen sitzen vielleicht, zwischen Batterie und Solarpaneel, ne? Da gibt's ja auch noch Laderegler, Ladebooster, bla bla bla, da gibt's ja noch so viele Sachen.
Genau. Man muss ja irgendwie die Energie in die Batterie bringen. Also es funktioniert nicht, wenn man ein Panel nimmt, die zwei Kabel, die da dran hängen, Plus und Minus direkt auf die Batterie setzt. Das funktioniert nicht, liebe Freunde. Das macht man auch nicht, dann geht die Batterie kaputt und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil wir haben eine Nennspannung, die Batterie, unsere Bordspannung sind 12 Volt. Diese Paneele haben viel mehr. Also es gibt Paneele, die haben so 18 Volt, es gibt welche mit 20, 20.
Hey, hello, Nightcrawler. Yes.
Cool, mein alter Chef hat gerade angerufen und will mir wahrscheinlich zum Geburtstag gratulieren. Sorry dafür, ich dachte eigentlich, der Ton sei aus.
Ich hätte schon viel öfters erwartet, dass hier die Leute anrufen währenddessen.
Das ist schon vorbei. Wir haben jetzt aktuell, um euch mal so auf dem Laufenden zu halten, wir haben jetzt aktuell schon fast 17 Uhr.
Ja.
Mein Handy war heute schon fast am Brennen. Also ich freue mich über jede einzelne Nachricht natürlich.
Ja.
Ja, so ist das. So, wo waren wir stehen geblieben? Wie kommt der Strom in die Batterie? Also, mein Panel zum Beispiel hat eine Leerlaufspannung von knapp 40 Volt. Ich kann nicht mit diesen 40 Volt auf meine Batterie gehen. Dann wird meine Batterie quasi mit 40 Volt geladen, gespeist, die ist hinüber. Also brauchen wir einen sogenannten Laderegler, der das Ganze runterbricht auf 12 Volt. Also so annähernd 12 Volt. Ne? Es gibt jetzt Unterschiede, die Batterie, der AGM zum Beispiel, will maximal geladen werden mit 14,7 Volt und hat so einen Erhaltungsmodus auch 13,8 Volt. Und das macht der Laderegler für uns. Da gibt's jetzt zwei Unterschiede. Es gibt einmal den PWM-Regler. Das ist quasi nur so ein Schalter, der diese Spannung runterfährt und die Batterie quasi speist mit dieser Spannung, die die Batterie haben möchte. Da kann man auch eingeben, ich habe eine Bleisäure, ich habe eine AGM oder ich habe eine Lithium-Ion. Da hat man dann immer verschiedene Spannungen, was die Batterie gerne haben möchte, um voll zu werden. Das sind so diese 10-Euro-Dinger. Dann gibt es aber den MPPT-Regler. Das ist so das Ultimum. Das habe ich hier an Bord. Eine Batterie, die ist wie so ein kleines Hündchen. Die will gestreichelt werden. Die will gepflegt werden. Der macht das eigentlich optimal. Der holt auch das Optimalste aus der Solaranlage heraus. Das heißt, er erkennt zum einen, wie voll ist die Batterie. Und dementsprechend passt er die Spannung an. Wenn er merkt, die Batterie ist voll, dann geht er runter mit der Spannung. Und hält die Spannung auf, glaube ich, so 13,8 Volt bei meiner AGM-Batterie. Wenn er merkt, die ist jetzt leer, dann schießt er hoch auf 14,7 Volt, um die quasi zu laden. Mhm. Der hat quasi so eine Ladekennlinie.
Ja.
Deswegen sage ich streicheln, weil die Linie so hoch und runter geht, das ist wie wenn man den Hund streichelt, hoch und runter. Das, finde ich, ist am einfachsten erklärt. Der MPPT-Regler streichelt die Batterie und man hat auch sehr, sehr lange was davon.
Mhm.
Das heißt, da sind manchmal auch Temperaturfühler noch mit drin, die quasi die Temperatur im Umfeld messen. Je niedriger die Temperatur, desto höher muss die Spannung sein und andersrum, wenn die sehr hoch ist in den Sommermonaten, fahren die so ein bisschen runter mit der Spannung, dass die Batterie einfach keinen Schaden nimmt. Da kann man, also PWM gleich billig, MPPT gleich teuer, aber lohnt sich.
Lohnt sich.
Lohnt sich wirklich auf Dauer, weil die Batterie ist immer voll. Meistens, der PWM schafft das gar nicht, die richtig voll zu machen. Ja. Der PWM macht die wirklich bumsvoll und dann hat man aus seinen 200 Amperestunden, hat man auch die 100, die man rausnehmen kann und nicht nur 80, 70 oder noch weniger.
Super, super, super spannend finde ich das. Also ich habe selbst auch mega viel jetzt gelernt, muss ich sagen. Also ich habe ja wirklich einfach ein Solarpanel oben drauf gehauen damals, als ich losgefahren bin und hatte keinerlei Ahnung. Und ist auch nicht mein Thema, aber ich habe jetzt gerade wieder viel gelernt und wenn ich das nächste Mal mich daran begebe, kann ich auf jeden Fall ganz anders damit handhaben. Und das hoffen wir natürlich auch, dass ihr das da draußen jetzt irgendwie ein bisschen verstanden habt. Wir wissen natürlich, dass gerade sowas, das verbal wiederzugeben, immer ein bisschen schwierig ist, ne? Gerade so mit den Rechnungen und so. Aber checkt da mal unseren Blogbeitrag dazu aus. Der liebe Chris hat das ziemlich cool aufgeschrieben, finde ich. Hat dann noch ein bisschen was erklärt, wie das so funktioniert, gerade mit der Rechnung, dass man dann auch rausfinden kann, was für ein Solarpanel brauche ich, was für eine Batterie, also welche Kombination brauche ich. Und wir werden euch auf jeden Fall auch mal eben diese ganzen Zwischenteile sozusagen euch noch ein paar Links reinsetzen, ne, Laderegler und so weiter, dass wir da, dass ihr da einfach mal klicken könnt und gucken könnt, was wir euch da so empfehlen. Und dann könnt ihr, wenn ihr jetzt gerade vielleicht sogar im Bau seid oder sagt, oh, irgendwie meine Spannung, meine Batterie reicht irgendwie nie aus und das ist total blöd, ich gehe da jetzt mal ran und rechne das mal aus, vielleicht muss ich da einfach mal noch eine größere Batterie holen oder noch mehr Solarpanel drauf machen oder wie auch immer, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal durchgucken und euch da durchklicken. Und ich denke mal, also ich, wie gesagt, ich habe es verstanden, was wir hier so aufgeschrieben haben und ich habe ganz viel gelernt jetzt gerade. Mega nice.
Also ganz kurz noch, während du das so aufgezählt hast, lieber wirklich für ein größeres Solarmodul oder ein höherwertiges entscheiden, wie die Batterie. Die Batterie kann man hinterher immer noch, ne? Man kann auch eine zweite noch dazu nehmen. Man kann die quasi in Reihe schalten. Dann kann man das Ganze erweitern, sein System. Beim Solar sind wir begrenzt, was die Fläche unseres Daches angeht. Batterie kann man immer noch, wenn man 200 Amperestunden hat und sagt, das reicht bei Weitem nicht, dann klemmt man einfach nochmal eine 100 Ampere dazu und hat dann 300. Das ist bei den Batterien ist das ganz easy.
Ja.
Oder macht hinterher eine Lithium-Ion rein oder was weiß ich was. Beim Solarpanel sollte man sich ganz genau überlegen, wie viel.
Genau. Genau. Und wir haben ja jetzt auch nur über die Solarpaneele wirklich gesprochen, die man sich eigentlich oben aufs Dach fest installiert. Ne? Es gibt ja auch noch zum Beispiel flexible Solarpaneele, ne, wofür die man direkt irgendwie beispielsweise ans Handy anschließen kann. Sowas gibt's ja auch. Oder so welche, die man halt im Auto dann auch anplagt und so. Aber
zum Beispiel, ich persönlich habe mit einer Falttasche angefangen.
Genau.
Die wirklich sehr, sehr, sehr nice. Das Ding wiegt 3 Kilo, man klappt das zusammen. Ist ein richtig, wie so ein richtig stabiler Stoff außenrum. Und da ist der Vorteil, klar, man kann sie wegpacken, wenn man sie nicht benötigt. Man muss sich nicht aufs Dach schrauben. Und man kann die direkt in die Sonne stellen. Wenn ihr euren Camper zum Beispiel in den Schatten stellen wollt, weil es sehr heiß ist, dann würde ja auch die Solaranlage auf dem Dach im Schatten stehen. Jetzt kann man diese Solartasche hernehmen, wenn man da 5 oder 10 Meter Kabel noch dran hat und stellt die vor in die Sonne an einen schönen Platz. Da steht das Ding mitten in der Sonne und der Camper selber steht im Schatten. Das ist auch richtig, richtig, richtig nice, diese Erfindung. Kann man auch nochmal einen Link reinmachen. Ja. Hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich war damit auch ein halbes Jahr unterwegs.
Meine Frage noch, könnte man beides verbinden, dass man sagt, man hat ein Panel auf dem Dach, man hat vielleicht nicht so viel Platz, ich habe 100 Watt auf dem Dach, bräuchte aber rein theoretisch mehr. Könnte man beides verbinden, ein festes Modul ja. Und ein flexibles Modul?
Ich hatte die Frage schon mal. Das ist nicht so einfach. Mhm. Die Leerlaufspannung stimmt meistens nicht. Jetzt okay. Hat zum Beispiel mein Panel auf dem Dach 18 Volt und meine Falttasche hat 23 Volt. Das kollidiert miteinander.
Okay.
Das heißt, ich bräuchte tatsächlich 2 Laderegler. Das heißt, 2-mal von mir aus dann auch, sagen wir mal, ein MPPT-Laderegler, einen teuren, der fest im Van verbaut ist und wo die Solaranlage auf dem Dach quasi mit funktioniert. Und dann könnte man, so habe ich das schon gemacht, einen PWM-Laderegler direkt an meine Solartasche integriert. Und dann mit so Krokodilklemmen oder so Schnellverschlüssen, so Schrauben, könnte man auf die Batterie draufgehen, um quasi dann, wenn ich wirklich im Schatten stehe, dann quasi nur über die Tasche. Beide zusammenschließen geht nicht. Also wenn, dann müsste ich wirklich zwei Laderegler haben. Ja. Und der Laderegler, der geht ja dann wieder runter auf die quasi 12 Volt oder 13,8 Volt und es würden beide meine Batterie laden. Würde ich so in der Praxis aber nicht empfehlen, wenn dann wirklich, wenn man im Schatten steht oder so, dann sich für eins zu entscheiden.
Ja.
Weil beide zusammenschließen, ich weiß nicht, wie die zwei Laderegler sich verhalten, wenn, wobei es müsste ja nicht funktionieren, weil sie sind beide an der Batterie angeschlossen und beide erkennen den Füllstand der Batterie. Also auf jeden Fall geht nicht zwei verschiedene Paneele auf einen Laderegler zu schließen. Das funktioniert nicht.
Also wieder so ein Individualfall, wo man auf jeden Fall ein bisschen schauen muss. Genau. Möglich grundsätzlich, aber ein bisschen komplizierter.
Genau.
Also ihr habt in dieser Folge auf jeden Fall schon mal ganz viel Wissen bekommen zum Thema Batterie, zum Thema Strom, zum Thema Solarpanel und könnt euch jetzt, glaube ich, selbst eure Variante zusammenbasteln. Grundsätzlich erstmal. Wer keine Ahnung hat, sollte sich auf jeden Fall nochmal einen Experten dazu holen. Beispielsweise Chris kann euch da auf jeden Fall auch schon mal ganz gut helfen. Wir werden in dem Blogbeitrag hierzu, wie gesagt, auf vanlust.de unter Podcast findet ihr dann den ganzen Blogbeitrag. Oh, guck mal, jetzt werde ich angerufen. Eieiei, was ist denn hier heute los? Da findet ihr nochmal alle Links dazu, zu Solarpanelen, zu Ladereglern, zu den Solartaschen zum Beispiel auch und so weiter und so weiter. Da klickt euch einfach mal durch und natürlich, und wenn ihr Fragen habt, nein, nicht SOS, stopp.
Gleich kommt die Solarpolizei.
Alter Verwalter, wenn man hier am iPhone ein paar Mal auf den Ausknopf drückt, dann ruft er automatisch den Notruf an. Deswegen, Action. Naja, auf jeden Fall, checkt mal vorbei und wenn ihr da noch spezielle Fragen habt, dann fragt den lieben Chris. Wir entlassen den lieben Chris jetzt mal in seinen Geburtstag. Der soll jetzt mal den Abend in Ruhe noch genießen. Ein paar Bierchen zischen. Ich zisch nachher für dich auch noch eins mit.
Ja, nice.
Genau, genießt es. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch. Meldet euch einfach, wenn da irgendwo noch Fragen bestehen.
Und ich gehe immer wieder sehr gerne auch in Diskussionen rein, wenn da einer wirklich sich noch mal mehr reinfuchsen will. Und also immer bei mir melden, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich lerne auch sehr gerne noch was dazu. Vielleicht gerade das letzte Thema, was wir jetzt besprochen haben. Vielleicht hat da noch mal einer eine richtig coole Antwort drauf. Und wenn wir dann die Antwort gemeinsam herausgefunden haben und ich lag falsch, können wir das berichtigen.
Yes, sehr cool. Dann so. Danke euch da draußen für eure Zeit. Sehr cool. Und dir, lieber Chris, noch einen wundervollen Abend. Genießt die Party und wir hören uns die Tage wieder.
Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank an da draußen. Passt auf euch auf.
Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufrädern.